beten zusammen.
Unser Vater in dem Himmel, wir sind so dankbar, dass wir so sprechen dürfen, dass wir nicht zu Holz und Stein und Papier beten müssen, sondern zu dem unsichtbaren, wahren, lebendigen Gott im Himmel. Danke, Herr Jesus, dass du uns den Vater nahegebracht hast, in deiner Verkündigung, in deiner Person. Danke, Herr, für den Heiligen Geist, der uns zum Vater führt und uns Gemeinschaft haben lässt mit ihm und auch mit dir, Herr Jesus. Danke, Herr, für deine Wahrheit. Danke, Herr, dass sie wirklich frei macht. Bewahre uns davor, dass wir gebunden werden als nur an dich. Bitte, Herr, lass uns fest an dich gebunden werden und nicht mehr von dir weichen. Und jetzt bitte ich dich, Herr, hilf mir, dein Wort aufzutun. Hilf uns, Herr, hineinzusteigen, es zu fassen, zu erfassen, die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe deines Heilshauses zu erkennen. Hilf uns, Herr, uns wohl darin zu fühlen und verstärke unser Verlangen, dass andere dabei sein möchten. Amen. Wir kommen zurück zu unserem Thema. Wir haben uns befasst mit Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Das erste Kennzeichen war der Glaube, das zweite Kennzeichen die Liebe. Beide gehen in verschiedene Richtungen. Wir haben davon gesprochen, dass Glaube zuallererst Richtung Gott geht, dann aber auch zum Bruder und zu einem selbst. Bei der Liebe haben wir ebenfalls festgestellt, dass es sich in erster Linie um eine Liebe zu Gott handelt, dann aber auch um eine Liebe zum Bruder. Hier erhebt sich wieder die Frage, gibt es auch hier eine Liebe zu einem selbst? Dies ist ein umstrittenes Thema, besonders in den letzten Jahren, seit einige Theologen von einer Verpflichtung, sich selbst zu lieben, gesprochen haben. Was sagt die Schrift dazu? Man leitet dieses ab aus dem Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit anderen Worten, man hat aber auch sich selbst zu lieben, sonst kann man seinen Nächsten nicht lieben, wie man sich selbst liebt. Das ist eine irrige Ableitung. Die Schrift gebietet nicht die Selbstliebe. Sie macht es möglich, uns selbst anzunehmen, weil der Herr uns angenommen hat. Das ja. Aber sie spricht nicht von einer Verpflichtung, sich selbst zu lieben. Im Gegenteil, sie spricht davon, dass wir uns selbst verneinen sollen. An dieser Stelle ist ein Unterschied zwischen Liebe und Glaube. Allerdings liebt der Mensch sich selbst und auch nicht nur im negativen Sinne. Paulus setzt das voraus in Epheser Kapitel 5. Er sagt, jeder Mensch pflegt sein eigenes Fleisch, das heißt seinen Leib, sorgt für ihn. Das ist gegeben. Gott hat uns so geschaffen, dass wir einen Wunsch haben, am Leben zu bleiben. Und dieser Wunsch, am Leben zu bleiben, war vorhanden, bevor der Mensch in die Sünde fiel. Sonst hätte er an dieser Stelle nicht angesprochen werden können. In 1. Mose 3. Jesus ist an dieser Stelle auch angesprochen worden. Aber Jesus hat keine Tendenz zur Sünde gehabt. Das kannte er nicht. Jesus war vollkommen sündlos, nicht nur in der Tat, sondern auch im Wesen. Dennoch hatte er den Wunsch, am Leben zu bleiben, hatte Hunger, kannte dieses Verlangen, am Leben zu bleiben. Es wäre nicht verkehrt gewesen, zu den Steinen zu sprechen und ihnen zu gebieten, Brot zu werden. Aber falsch war es, dieses auf Geheiß Satan zu tun. Hunger zu haben war nicht verkehrt. Der Mensch liebt sich selbst, weil Gott ihn so geschaffen hat, sich selbst zu lieben. Auch der Selbstmörder, der Suizid begeht, auch der liebt sich selbst und tut es aus Selbstliebe. Nur flüchtet er aus dem Leben, aber weil er sich selbst liebt. Es ist eine Rettung, ein Rettungsversuch, sich selbst zu retten. Er will aus diesem Leben raus, um es besser zu haben, um es nicht so schwer zu haben. Es ist also auch eine Form, eine verkehrte Form, natürlich, aber eine Form der Selbstliebe. Die ist natürlich verboten. Es gibt richtige Selbstliebe und es gibt richtige oder es gibt falsche Selbstliebe. Aber wir sind nicht verpflichtet, uns selbst zu lieben, oder es gibt kein Gebot dazu. Sondern die Schrift setzt voraus, dass man für sich selbst sorgt. Und nun sollen wir aber auch nicht nur für uns selbst sorgen, sondern auch für den Nächsten. Und zwar so, wie wir an uns selbst denken, so sollen wir auch an den Nächsten denken. Diese kurzen Worte zu der Frage, soll man auch sich selbst lieben? Wir kommen zum dritten Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Woran kann man erkennen, wenn ein Christ gesund werden ist? Woran kann man das erkennen? Drittens, an der Heiligkeit. Die Schrift spricht davon, dass ein gesundes geistliches Leben ein heiliges Leben ist. Hierüber ist manches zu sagen. Das Thema Heiligung ist ein Heilsthema. Nicht nur ein Heilsthema, aber es ist besonders für uns ein Heilsthema, weil wir unheilig wurden durch den Sündenfall. Aber ich will es nicht erschöpfen, sondern einige grundsätzliche Linien aufzeigen in Bezug auf dieses Thema als Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Heiligkeit und Liebe gehören ebenfalls zusammen wie Glaube und Liebe. Heiligkeit und Liebe ist ebenfalls ein Paar, ein Wahrheitspaar, das durch die Schrift geht. Diese zwei kommen zusammen vor und gehören auch zusammen. Es gibt mehrere Stellen, in welchen das der Fall ist. Zuerst Epheser 1, Vers 4. Allerdings muss ich schon gleich sagen, dass hier die Übersetzungen verschieden lauten. Und vielleicht wollen Sie da prüfen, wie es bei Ihnen ist. Wenn ich mich nicht irre, hat die Revision bei der Luther-Übersetzung, ist sie hin und her gegangen in dieser Frage, was gehört noch zu Vers 4, was gehört bereits zu Vers 5. In Epheser 1, Vers 4 heißt es, dass wir bereits vor Grundlegung der Welt in Gottes Augen Erwählte waren, das heißt Kostbare. Wir verstehen das oft so als ein trockenes Wählen, wie man einen Bundeskanzler oder einen Abgeordneten wählen kann. Ja, so ist das nun nicht bei Gott. Gott ist innerlich nicht unbeteiligt an diesen Fragen. Das Wort Wählen wird in der Bibel etwas anders gebraucht als im Deutschen. Und deshalb ruft das sogar bei den größten Köpfen, die Theologen genannt werden, oft auch Schwierigkeiten hervor. Entschuldigen, dass ich immer so spreche. Ich bin selbst Theologe und weiß um die Armut von Theologen. Ich weiß, dass sehr viel abgeschrieben wird, einer vom anderen. Ich weiß, dass oft sehr ungründlich, oberflächlich gearbeitet wird. Ich tue das absichtlich, um Ihnen Mut zu machen, einmal die großen Männer in Frage zu stellen, zweitens selbst zu arbeiten. Sie können genauso zu gründlichen Ergebnissen kommen des Bibelverständnisses wie ein Theologe. Man muss nicht studiert haben. Die Schrift ist da, Sie haben sie. Sie haben den Heiligen Geist, Sie haben die Gemeinde, Sie haben große Vorteile. Sie haben vielleicht nicht alle Möglichkeiten, aber Sie können sich austauschen mit anderen Christen und können vergleichen. Wissen Sie übrigens, dass vielleicht die meisten großen Namen im Reiche Gottes nicht Studierte waren? Sie waren Laien. Aber Gott hat sie gebraucht als Theologen, als Verkündiger des Evangeliums. Einige waren Studierte, wie der Apostel Paulus und so weiter. Aber andere waren Fischer oder Rechtsanwälte oder Lehrer oder noch etwas. Sie waren nicht studierte Theologen. Das heißt, Gott hat sie dennoch gebraucht. Nun zurück. In Epheser 1, Vers 4 heißt es, dass wir vor Grundlegung der Welt in Gottes Augen bereits kostbar waren, wie ein Ausgewähltes, wie ein etwas Vorzügliches. Wir waren in seinen Augen bereits vorzüglich betrachtet. Und dann heißt es, dass wir in seinen Augen dass er mit uns ein Ziel hatte. Im Heilsverfahren hat Gott ein Ziel mit uns, nämlich, dass wir heilig sein sollten. Und jetzt kommt das Problem. Und fehlerlos oder nicht anzuklagen. Und jetzt ist die Frage, in Liebe, ein präpositioneller Zusatz, gehört der zu Heiligkeit oder gehört er zu Vers 5 als Vorwegnahme? Das heißt, in Liebe hat er uns vorher bestimmt. Nach persönlichem Hin und Her bin ich zu dem Schluss gekommen, es wäre doch wohl besser, in Liebe zu Vers 4 zu lassen, wie das normalerweise wohl auch geschehen ist. Hier und da hat man es allerdings, und Sie haben wahrscheinlich hier, es gibt wahrscheinlich hier eine Bibel, die das jetzt zu Vers 5 zählt. Stimmt das?
Schlachter?
Ja,
Menge auch.
Tatsächlich.
Und aus Liebe hat er uns vorherbestimmt.
Haben Sie die revidierte Schlachter? Oder die ursprüngliche? Ich kontrolliere mal gleich. Was? Eweser 1. Ja, stimmt. Ja. Ich muss mal nachschauen, ob Schlachter das ursprünglich so hatte. Dies ist die revidierte, die wir normalerweise haben. Ja. Gibt es noch andere? Sie haben was anderes.
Wie bitte?
Menge auch. Ja. Ich glaube, man kann sagen, dass Paulus normalerweise in seiner Schreibweise einen präpositionellen Zusatz nicht vorne anbaut, um dann etwas anschließen zu lassen. Er gebraucht solche Wendungen eher als Nachsatz. Das heißt, es wäre wohl besser, in Liebe zu Vers 4 zu nehmen. Und das heißt, dass Gott zweierlei von seinen Kindern wünschte, dass sie heilig seien und liebevoll seien. Wir haben aber noch ein anderes Beispiel in 1. Johannes. Der erste Johannesbrief ist sehr schwer zu gliedern. Es hilft beim Bibelstudium, wenn man den Text in kleinere Einheiten aufteilen kann, das heißt aufgliedern kann. Das ist immer eine Hilfe im Leben. Das tut man in der Botanik, das tut man in der Geologie, das tut man auf dem Arbeitsplatz im Büro, man teilt seine Arbeit auf, das tut der Chef, er teilt die Arbeit ein und so weiter. Auch geistliche Wahrheit kann nach den Schreibern der Schrift selbst aufgeteilt werden in Gruppierungen. Gott ist ein Gott der Einteilung. Aber der erste Johannesbrief ist schwer einzuteilen. Er scheint eher wie ein Spiral zu sein. Fängt groß an, aber kommt immer wieder zurück zu einer bereits erwähnten Wahrheit. Dann geht er weiter, kommt dann wieder zurück. Geht weiter und kommt wieder zurück. Und so weiter. Wird immer enger, bis ganz zum Punkt: Kindlein, hütet euch vor den Abgöttern. Das letzte Wort, da wird der Punkt gesetzt. Darum geht es letztlich. Ja. Aber es ist eine Hilfe, wenn wir wenigstens die Thematik sortieren können. Und die gibt er schon an zwei Stellen dieses Briefes. In Kapitel 1, Vers 5 und Kapitel 4, Vers 8. In Kapitel 4 kommt das Thema zweimal vor. Gott ist. Nämlich in den Versen 8 und 16. Wenn Sie denken, 2 mal 4 macht 8 und 2 mal 8 macht 16, dann haben Sie die zwei Stellen. Und in Kapitel 1, Vers 5 heißt es wieder, Gott ist. Was ist nun Gott für Johannes? Denn Johannes leitet ab vom Wesen Gottes das Wesen des Lebens der Kinder Gottes. Denn Kinder Gottes sind für Johannes fast noch mehr als für Paulus, das heißt in der Erwähnung. Johannes liebt es, von der Wiedergeburt, vom neuen Leben zu sprechen. Paulus spricht auch davon. Aber Johannes kommt immer wieder auf dieses Thema zu sprechen, scheint mir. Und als solche, die aus Gott geboren sind, übernehmen sie das Wesen ihres Vaters. Deshalb diese Ableitung. So wie Gott, so das Kind. Ja. Deshalb die Frage, wie ist Gott? Und das wird dann zum Thema für die Christen. Gott ist erstens, Vers 5, Kapitel 1, Gott ist Licht. Und Kapitel 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Ja. Jetzt gehen wir zurück zum Evangelium Johannes. Evangelium Johannes. Kapitel 1. Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Das ist die Parallele zu Liebe und Licht. Gnade ist die Auswirkung von Liebe. Wahrheit ist die Offenbarung des Lichts. Licht ist für Johannes im ersten Johannesbrief Heiligkeit. Wenn wir im Licht wandeln, das heißt, wenn wir in der Heiligkeit leben, dann reinigt man sich. Licht ist ein Bildwort, Liebe nicht. Johannes gebraucht also zwei Wörter, zwei Begriffe, um das Wesen Gottes in seinem ersten Brief darzustellen. Ein Bildwort und ein deutliches Wort. Aber sie sprechen von den zwei Polen im Charakter Gottes. Gott ist in seinem Wesen Heiligkeit und Liebe. Diese zwei scheinen einander oft zu widersprechen, aber sie widersprechen einander nicht, denn Gott ist harmonisch. Gott ist groß, neigt sich aber herab zum Kleinen. Jesaja 58. Ja? Gott versteht, groß zu sein und klein, mikroskopisch zu sein, hat sich geoffenbart in Jesus Christus, einem winzig kleinen Wesen im Vergleich zum Universum. Das kann Gott. Jesus ist Gott. Gott ist groß und auch klein. Gott ist allgegenwärtig, unendlich und kann aber auch in einer Person, Jesus Christus, in seiner Fülle vorhanden sein. Merkwürdig. Die Fülle Gottes wohnt in Jesus Christus. Gott ist heilig, absolut, Feuer und dennoch Liebe. Gott ist weit weg in Heiligkeit und doch so nahe in Liebe. Das kann er sein. Beides ist Gott. Es lohnt sich, das Wesen Gottes in dieser Ausgeglichenheit zu studieren und zu verstehen. Diese zwei sprechen also vom Wesen Gottes und gehören zusammen. Und wir, die wir von Gott geschaffen wurden, wurden auch in Heiligkeit und Liebe geschaffen. Nur als die Sünde kam, hat sie das Bildnis Gottes in uns verstümmelt, sodass wir nicht mehr heilig und liebevoll sind. Aber als Jesus kam, wieder das vollkommene Bild von Gott in Heiligkeit und Liebe, hat er es möglich gemacht, dass wir wieder neu in das Bild von Gott hineingestaltet werden dürfen und heilig werden dürfen und liebevoll. Das ist das Ziel Gottes in Christus mit uns, dass wir heilig werden sollen und liebevoll, wahrhaftig und gnädig sollen wir werden. Licht und Liebe. Die zwei gehören also zusammen. Glaube und Liebe, in welchem Sinne gehören die zusammen? Wir hatten gesagt, Glaube und Liebe gehörten ebenfalls als Paar zusammen. In welchem Sinne gehört Liebe zu Glauben Und in welchem Sinne gehört Liebe zu Heiligkeit? Nun, wie bereits gesagt, Liebe gehört zur Heiligkeit in dem Sinne, dass sie zwei Seiten eines gesunden Charakterwesens sind. Zum Beispiel im Wesen Gottes, und bei uns soll es so sein wie bei Gott. Glaube und Liebe gehören zusammen, heilsgeschichtlich, das heißt persönlich heilsgeschichtlich, in unserer geistlichen Heilsgeschichte. Wir kommen durch den Glauben zu Gott. Ich habe gesagt, Glaube ist der Schlüssel. Gott spricht zu uns, so fängt es an. Gott ruft uns. Wir haben zu antworten. Wenn wir im Vertrauen antworten, dann fangen wir an zu glauben. Es gibt Glauben vor Glauben. Das heißt, wenn wir überhaupt von Gott angesprochen werden sollen, dann müssen wir glauben, sagt der Hebräerschreiber, zuerst, dass es einen Gott gibt. Sonst hat es keinen Sinn, überhaupt anzufangen. Das muss von vornherein angenommen werden. Es muss Gewisses angenommen werden im Glauben über Gott. Aufgrund dieses Glaubens kann ich etwas anfangen mit dem Ruf zu Jesus. Und jetzt gilt es, den entscheidenden Glaubensschritt zu tun. Wir machen also einen Unterschied zwischen allgemeingläubig sein und speziell gläubig sein, das heißt, den Schritt zu Jesus getan zu haben, im Vertrauen, ihn angenommen zu haben als seinen persönlichen Bürgen, Heilsbürgen. Dieser Glaube versetzt uns in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und dann ist die Liebe da, ausgegossen im Heiligen Geist. Und wir haben eine Liebesbeziehung. Vorher waren wir fern, jetzt sind wir nah. Vorher Feinde, jetzt Freunde. Die Liebe kennzeichnet jetzt unsere Beziehung. Der Glaube bringt zur Liebe.
Das ist ein schönes Lied, das drückt es eigentlich so aus: Liebe ist Glaube als Tat. Mhm. Wenn man glaubt, dann kommt man nicht an der Liebe vorbei.
Ja.
Wenn man richtig glaubt.
Und wenn man richtig liebt, kommt man nicht am Glauben vorbei. Ne?
Das ist die Voraussetzung.
Ja. Wer liebt, der zeigt dann auch Vertrauen. Ja. Das gehört zusammen. Also, diese zwei Pärchen, Liebe in der Mitte, sind sehr hilfreich, um unser geistliches Leben zu verstehen. Ein gesundes geistliches Leben ist ein Leben der Liebe und ein heiliges Leben. Etwas über diese Heiligkeit. Ein Prediger in England, der im vorigen Jahrhundert zu einem großen Segen, besonders im Londoner Raum wurde, namens Spurgeon, hat einmal folgendes Gebet gesagt: Herr, hilf uns in heiliger Weise mit den Unheiligen und Unheiligkeiten anderer umzugehen. Wir lassen uns sehr, sehr schnell bestimmen vom Umgehen oder Vorgehen anderer mit uns. So wie sie uns behandeln, so tendieren wir, sie zu behandeln. Das hat zwei Gründe. Einmal, weil wir einen Gerechtigkeitssinn haben, und einmal, weil wir einen Ungerechtigkeitssinn haben. Beides kann zum selben führen. Der Gerechtigkeitssinn weiß, dass so wie man handelt, einem vergolten werden muss. Der Ungerechtigkeitssinn greift zum Richteramt. Aber nicht ich bin es, der dafür zu sorgen hat, ja? Da liegt der Fehler. Nicht ich bin es. Ich habe zu verzichten und das Gott zu überlassen. Wir wissen also um Unheiligkeit im Wesen, aber nicht wir haben dann in unheiliger Weise umzugehen, sondern Gott möge uns da gerade ein heilig sein lassen und in heiliger Weise Umgang schenken mit den Unheiligkeiten anderer. 1. Petrus 1, Verse 15 und 16 sprechen von der grundsätzlichen Wichtigkeit von Heiligkeit im Leben von Gläubigen. 1. Petrus 1, Verse 15 und 16. Genau wie bei der Liebe, so ist es bei der Heiligkeit. Wir sollen so sein wie unser Vater im Himmel. Wie der, der euch gerufen hat, nicht berufen, sondern gerufen hat, wie er heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht und so weiter. Das gehört zur Heiligkeit. 17 müsste hinzugezogen werden, weil 17 Gott als Vater erwähnt. Ein Vater ist einer, der zeugt. Wenn der Gott Israels unser Vater geworden ist, dann sind wir seine Kinder. Und das spricht von Ähnlichkeit. Wenn Gott unser Vater ist, dann sollten wir sein wie er, weil wir wie er ist, sind. Wir sollten sein, was wir sind, heilig. Wir sind heilig gemacht und sollten dementsprechend heilig leben. Seid heilig, denn ich bin heilig. Unsere Beziehung zu Gott verpflichtet uns zu einem Leben, wie Gott ist. 1. Johannes 1 ist eine weitere Stelle. 1. Johannes 1, Verse 5 bis 9. Dies ist die Botschaft, auf die ihr euch verlassen könnt. Das ist der Sinn des Wortes im Grundtext. Dies ist die Botschaft, auf die ihr euch verlassen könnt, die wir von ihm gehört haben und euch weitergeben. Gott ist Licht, und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das ist das Erlebnis dessen, der im Lichte Gottes steht. Manchmal wird dieses in gewissen erwecklichen Kreisen als Text benutzt, um gegenseitig Sünden zu bekennen, sie ans Licht zu bringen, heißt es. Wir sind nicht Licht in dem Sinne. Im Lichte zu wandeln heißt, vor Gott zu leben, sie Gott zu bekennen. Natürlich müssen wir unsere Sünden bei Menschen bekennen, wo sie gegen Menschen getan worden sind. Das ja. Aber im Licht zu wandeln heißt, in Gott zu wandeln, denn er ist Licht, in seiner Gegenwart zu stehen. Das heißt, sich ständig durchleuchten zu lassen, und zwar von seinem Wort. Denn sein Wort ist das Licht auf unserem Wege, Psalm 119, Vers 105. Wenn wir im Lichte wandeln, im Lichte seines Wortes, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das heißt, im Leben, im Lichte zu wandeln, heißt, die Sünden zu bekennen, sodass er sie reinigen kann. Wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, das heißt, wenn wir irgendwann gesündigt haben und wir verneinen das, wir verbergen das, wir rechtfertigen uns selbst. Das ist natürlich unsere Neigung, uns selbst ins Licht, gute Licht zu stellen, wie wir sagen. Dann irren wir. Das heißt nicht, dass wir nicht gläubig sind oder Christen sind. Wir hören nicht gleich auf, nicht Kinder oder Kinder Gottes zu sein, sondern an dieser Stelle ist die Wahrheit nicht da. Ja? Wir lügen ja. An dieser Stelle sind wir Unwahrheit. Die Wahrheit hat nicht Raum an dieser Stelle. Die Wahrheit ist nicht da in uns. Wenn wir stets unsere Sünden bekennen, immer wieder, wenn sie vorkommen, wenn wir stets unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, sodass er uns die Sünden erlässt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wer diesen Vers noch nicht auswendig kennt, der sollte ihn auswendig lernen. Der gehört zu den Kernversen, die Kinder Gottes im Gedächtnis haben sollten. Denn er ist einer der wichtigsten für Kinder Gottes. Bitte.
Da steht im gleichen Brief nachher zum Schluss, wir wissen, dass
Wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er. Der Böse tastet ihn nicht an. Das bedeutet, dass in diesem Zusammenhang sündigt nicht.
Das kommt ebenfalls in Kapitel 3 vor. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Wer sündigt, hat ihn nicht erkannt und so weiter. Hier sollte ich vielleicht aufmerksam machen auf die grammatische Schreib- oder Form im Griechischen. Es gibt verschiedene Tätigkeitsformen. Wenn Sie zum Beispiel Kapitel 2 sich anschauen, wenn wir, meine Lieben, meine Kindlein, dieses habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Das ist eine andere Form. Das heißt, es gibt die kontinuierliche Form und es gibt die punktuelle Form. In Vers 9 heißt es zum Beispiel, wenn wir stets bekennen. Das heißt, dieses Wort bekennen steht in der kontinuierlichen Form, immer wieder. Oder in Kapitel 3, wer sündigt, stets oder ständig, wer in dessen Leben das eine Linie ist. Ja. Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht kontinuierlich. Das ist nicht sein Leben, das kennzeichnet sich nicht sein Leben. Ja. Und ebenso in Kapitel 5. Nur in Kapitel 5 ist noch die Frage, ob Jesus selbst da gemeint ist. Die Ausleger sind sich da nicht ganz einig, es ist sehr schwer, das festzustellen. Es gibt vielleicht einige Kriterien, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber das sei auch noch hinzugefügt. Aber eben diese zwei Formen, und in Kapitel 2, Vers 1 heißt es, meine Kindlein, solche schreibe ich euch, damit es nicht vorkommt, dass man sündigt, punktuell. Aber wenn jemand mal sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher. Er sündigt ja auch, ja, aber nicht kontinuierlich. Das ist nicht sein Leben. Er ist ein Schaf, nicht ein, entschuldigen Sie, ein Schwein, ja, das sich zu Hause fühlt, im Schmutz, im Schlamm.
Das war jetzt sehr lehrreich. An dieser Stelle sind wir aufgeschuldet.
Ja, und es gibt natürlich sektierische Auffassungen. Die norwegischen Brüder schlagen da Kapital aus diesen Versen. Ungeheuer schädliches Kapital.
Ja, warum ist das jetzt hier so wenig erklärlich aus der Luthertext? Wie haben das jetzt?
Ja, es wäre zu wünschen, dass der Übersetzer das zum Vorschein brächte. Es ist die Frage, wie viel soll man das in einem Wort im Grundtext drin liegt, herausbringen? Das ist ein Kampf eines Übersetzers, denn es gibt viele solche Wörter. Man könnte das noch besser zum Ausdruck bringen. Ich versuche das oft in meiner Übertragung. Ich arbeite ständig am Text. Und was ich hier lese, ist oft meine Ausarbeitung. Ich glaube, wir sollten einen Text vor uns haben, den wir studieren könnten, nicht nur einfach so fließend lesen. Aber wenn Sie solche Erkenntnisse sammeln und sich dahin schreiben bzw. sich merken, dann kann man das sich merken und auch weitergeben. Im Englischen hat es eine Übersetzung oder eine Übertragung, die dann in Klammern oder verschiedenen Arten von Klammern solche Anmerkungen bringt, die dann gleichzeitig im Text vorhandene Kommentare sind, sodass das Griechische besser ausgeschöpft ist. Das ist natürlich sehr schön. Aber das gibt es auch erst in den letzten Jahren.
Welche Übersetzung?
Im Englischen?
Ja.
The Amplified. Die ist jetzt schon 20 oder 30 Jahre da, aber ich meine... Ja. Im Englischen hat es sehr viele solche Hilfsbücher. Der Theologe Wüst von Moody Bibel Institute hat eine ganze Serie von Büchern herausgegeben für auch Laien, um den griechischen Text herauszuschälen. Er hat, das waren so kostbare Steine gehabt, das glaube ich genannt so etwas, ja. Juwelen aus dem Griechischen. Ja. Er bespricht den Text und dann gibt er am Schluss seine Übersetzung. Und das ist dann natürlich sehr lehrreich, sehr hilfreich. Solches könnten wir gut im Deutschen gebrauchen. Zurück, Vers 9. Wenn wir stets, also hier ist die kontinuierliche Form, immer wieder unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Treu, weil er es verheißen hat. Man beachte die zwei Adjektive. Treu ist er, weil er es versprochen hat. Warum, sagt Johannes, Gott sei gerecht? Könnte er etwa ungerecht sein beim Vergeben von Sünde? Warum muss das betont werden, dass Gott an dieser Stelle beim Sündenvergeben gerecht ist? Weil Gott Sünde nicht dulden darf. Es gibt, ich weiß nicht, wie er hieß, ein Professor gab es in Göttingen, glaube ich, der sagte, wie kommt es, dass Gott Probleme hat mit Sünde? Wir sollen vergeben, aber er muss sie bestrafen. Solche Spötterei kommt aus dem Munde von solchen, die die Schrift erkennen sollten. Ja? Gott muss also unbedingt ein Opfer haben. Ja? Und wir können tolerant sein, wir können schon mal ein Auge zudrücken. Wer so spricht, der untergräbt einen Staat. Der nimmt dem Staat jede Grundlage für Gerechtigkeitsverfahren. Denn der Staat muss, sagt Paulus, dafür sorgen, dass Sünde bestraft wird. Aber wenn wir dauernd vergeben, dann haben wir keine Grundlage mehr für Gerechtigkeit. Gott vergibt nur aufgrund einer Strafe, nur aufgrund davon. Als ich auf der Bibelschule war, ich war noch ein Teenager, kam ein Mann Gottes vorbei und er hörte uns gern singen. Wir sangen damals ein gewisses Lied an und immer wieder klang dieses Erlösung ist frei und wir haben es gern gesungen. Und dann ist er aufgestanden in seinem Vortrag und hat gesagt, liebe junge Menschen, denkt darüber nach, die Erlösung ist zwar frei, aber erst, weil sie sehr, sehr viel kostete. Erst dann ist sie frei geworden. Ja. Sie hat zuerst sehr, sehr viel gekostet. Nur weil Jesus gestorben ist, kann Gott jetzt vergeben. Deshalb ist er gerecht. Aber wir müssen einmal wissen, dass Gott Licht ist. Und grundsätzlich ist keine Finsternis in ihm und er kann keine Sünde dulden. Ja. Er ist gerecht, weil es ein Blutopfer gibt. Darauf weist Johannes hier hin. Aber Gott sei Dank, er ist gerecht, wenn er mir die Sünden vergibt. Das darf mich trösten. Beides, die Treue und die Gerechtigkeit Gottes, ist ein Trost, je nachdem man hier denkt. Der eine denkt, ich bin zu sündig. Ja? Wie kann Gott Sünde vergeben? Der muss wissen, Gott ist gerecht, wenn er mir die Sünde vergibt. Der andere hat Schwierigkeiten, das wirklich anzunehmen. Ja, die Schrift sagt, er hat es verheißen, er ist treu, er wird es wirklich tun. Ja? Es gibt verschiedene Arten von Schwierigkeiten und Johannes kommt beiden Seiten hier entgegen, indem er sagt, Gott ist treu auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist er gerecht, so dass er uns die Sünden erlässt und wieder kommt zweierlei vor. Johannes ist ein Apostel der Doppelkeit, das heißt des Doppels. Er sagt oft Dinge zweimal oder zwei Seiten der Wahrheit. Hier wieder, warum fügt er noch hinzu, nachdem er sagt, er erlässt uns die Sünden? Das griechische Wort ist das Wort für vergeben, aber in diesem Fall aphemi, das heißt erlassen, gehen lassen. Warum muss er noch hinzufügen und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit? Weil wir, ja?
Bitte? Also ich meine, es geht darum, wenn wir nur die Sünden vergeben bekommen, dann haben wir im Prinzip nur die reine Vergebung. Und die Reinigung, die führt uns ja eigentlich weiter, dass wir nicht immer wieder in die Sünde reinkommen. Als Weiterführung, ja. Als Wachstum in dem Sinn.
Die Reinigung ist notwendig, weil sonst Gott nicht in uns wohnen kann. Denn Gott kann in einem unsauberen Gefäß nicht wohnen.
Aha.
Sie haben ja gesagt, Gott ist die Wahrheit,
ja.
Das Licht. Wie kann Gott kann nicht in irgendeinem Moment, wo noch Unreinigkeit ist? Warum die Reinigung? Vergebung ist etwas anderes wie Reinigung.
Nicht notwendigerweise. Ich merke jetzt gerade, wir haben hier eine Sprachschwierigkeit. Das Wörtchen und, das ist auch noch eine Hilfe, das Wörtchen und muss nicht ein zweites anführen. Im Deutschen ist das so, dies und das, wir addieren mit und. In der Bibel ist und manchmal nur eine Form, wie im Deutschen sagen, das heißt. Manchmal ist nicht ganz klar, ist es addierend oder das nur eine andere Formulierung für dasselbe. Das kommt, weil das Neue Testament sehr stark, hier und da wenigstens, hebräisch gefärbt ist. Das heißt, die Schreiber des Neuen Testamentes haben ja im Griechischen geschrieben. Matthäus vielleicht ursprünglich im Aramäischen, das wissen wir nicht genau. Aber zum größten Teil haben sie Griechisch geschrieben. Aber sie waren Juden. Lukas war ein Grieche, aber die anderen waren alle Juden und haben also von zu Hause aus Hebräisch bzw. Aramäisch gesprochen. Aramäisch ist ein Dialekt des Hebräischen, wie Schwäbisch ein Dialekt des Deutschen ist, ja. So haben die also Hebräisch gedacht und manchmal mehr, manchmal weniger spiegelt sich das wieder im Griechischen. Es gibt Deutsche, die sprechen sehr, sehr gut Englisch, aber hier und da merkt man die deutsche Färbung in der Formulierung. Und umgekehrt gibt es Englischsprachige, die sprechen sehr gut Deutsch, aber hier und dort merkt man die Deutschfärbung. Entschuldigung, das Englische. So ist es genau bei Johannes. Und ab und zu auch bei Paulus vielleicht weniger, aber auch beim und kann das bei Paulus vorkommen. Es soll nicht heißen addierend. Dennoch ist es möglich, dass bei diesem Zusatz Johannes an ein weiteres denkt. Aber wir müssen nicht vergessen, dass Vergebung auch Reinigung ist. Obwohl Vergebung definitionsmäßig wohl eher als Rechtfertigung zu verstehen ist, nach Römer 4. Wir haben die zwei Begriffe Rechtfertigung und Heiligung in der Glaubenslehre. Sie sind im Grunde dasselbe in einem gewissen Sinne, weil die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes in einem gewissen Sinne dasselbe sagen. Gerechtigkeit ist Gottes heiliges Wesen vor dem Gesetz. Gott hat ein Gesetz in sich. Das Gesetz Moses war nur die Äußerung dieses Gesetzes, das im Wesen Gottes ist. Gottes Gerechtigkeit entspricht seinem eigenen Gesetzwesen. Das heißt Ordnung im Sein. Gerechtigkeit ist Heiligkeit nach einem Maßstab verstanden. Heiligkeit, wenn wir es im Unterschied zu Rechtfertigung oder Gerechtigkeit verstehen, ist Reinheit im Wesen, manchmal auch Abstand, das heißt Entfernung. Gott ist anders, nicht ganz anders, aber er ist heilig, das heißt groß, weit, weg. Ja? Liebe ist dann wieder das, dass Gott sich nähert. Gott nimmt Abstand vom Bösen. Das ist also eine andere Seite seines heiligen Wesens. Die ergänzen aber einander. Im Grunde ist es dasselbe, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die zwei tönen hier auch an, wenn Johannes sagt, er erlässt unsere Sünden oder vergibt sie, das heißt, er macht uns wieder gerecht vor der Tribüne Gottes, vor dem Richterstuhl Gottes. Wir gelten wieder als dem Gesetz entsprechende. Reinigung spricht davon, dass wenn wir die Sünden bekennen, geschieht zur gleichen Zeit. Wenn wir die Sünden bekennen, dann geschieht dieses. Er macht uns gerecht vor dem Gesetz und gleichzeitig reinigt er uns. Das heißt, es ist ein Zuspruch.
eine Zusage. Wir sollen wissen, dass wann wir unsere Sünden bekennen, dass wir vor dem Gesetz freigesprochen sind und aber auch wirklich rein gemacht sind. Ja? Sodass wir es von beiden Seiten haben. Wir sind wirklich rein geworden. Für mich ist das ein großer Trost, weil ich komme dann mit dem Bild des früheren Vorgehens bei Kleidern. Sie wissen, dass man früher die so verschiedene Reinigungsmittel genommen hat, wie Benzin und so weiter, hat man einen Fleck weggenommen. Die Frauen wissen, dass dann ein Ring entstand. Ja. Und für mich ist das ein Trost zu wissen, dass wenn der Herr den Fleck wegnimmt, nicht nur der Fleck wegnimmt, auch der Ring weg ist.
Ja, bitte? Das wäre dann zu vergleichen, wenn ich jetzt hier eine Straftat begehe und der Gerechtigkeit abbüßen muss. Also ich komme jetzt, sagen wir mal, ein Jahr in den Knast.
Ja.
Und wenn ich rauskomme, bin ich sozusagen gerechtfertigt. Ja?
Ja.
Ich habe die Strafe abgesessen.
Ja.
Aber die Reinigung geht dann noch weiter. Sie streicht mein Vorstrafenregister in dem Sinn, dass niemand dann sagen kann, ja, du warst ja schon mal bestraft.
Ja, ja.
So in dem Sinn, ja.
Ja, ja. Ich gelte dann als nie mehr im Knast gewesen zu sein. Ja. 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 Stimmt, bitte.
Ja, alle unsere Verfehlungen sind ja dann keine Unreinigkeiten mehr, die so passieren hier in unserem täglichen Leben jetzt noch nach der Wiedergeburt.
Sind nicht Unreinigkeiten?
Ja, wenn wir rein geworden sind, dann ist das, was uns jetzt wieder fehlt, was uns unterläuft an Fehlern. Wie sieht Gott das? Wir sind rein geworden, haben Sie eben gesagt, absolut rein.
Bei der Bekehrung sind wir rein geworden, ja, grundsätzlich. Aber Paulus sagt in Römer 7, dass wir immer noch die Sünde in uns haben. Vielleicht kann ich gerade jetzt Ihre Frage beantworten an dieser Stelle. Herr Buchholz hatte mich daran erinnert, dass ich in diesen Tagen mal von Sünde gesprochen hatte, von verschiedenen Arten oder von Definitionen. Das kann ich jetzt kurz sagen, wenn Sie noch Zeit haben. Schlagen Sie auf 1. Johannes 3. 1. Johannes 3, Vers 4. Da haben wir eine Definition von Sünde. Ein jeder, der Sünde tut, kontinuierlich, übertritt das Gesetz. Das wird am Gesetz gemessen. Und die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Sünde wird am Gesetz gemessen und ist Übertretung des Gesetzes. Römer 3, Vers 23. Römer 3, Vers 23. Es ist kein Unterschied. Alle sündigten und sie ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Hier kommt das Wort für Sünde vor, im Griechischen Hamartia. Dieses Wort für Sünden, für Sündigen, es gibt verschiedene Wörter für Sündigen im Grundtext, im Hebräischen sowohl als im Griechischen. Dieses Wort in Römer 3, Vers 23 heißt das Ziel zu verfehlen. Manchmal hat man diese Spiele, man hat einen großen Ring oder mehrere Kreise in konzentrische Kreise und in der Mitte einen Punkt, einen großen Punkt. Und dann versucht man in irgendeinen Abstand zu treffen. Und der in die Mitte trifft, der hat natürlich die größten Punkte. Dieses Wort für Sünde heißt nicht in die Mitte treffen. Das Ziel verfehlen, daneben treffen. Was ist das Ziel? Der Charakter Gottes, das ist seine Herrlichkeit. Und wir haben das nicht getroffen. Wir sind nicht wie er. Oder ein anderes Bild. Früher, vor vielen Jahren, als die kanadische Regierung eine Polizei einrichtete, dann besonders für den neuen Westen, dann musste ein Anwärter eine bestimmte Größe haben. Wenn er also ganz wenig darunter war, kam er nicht ran. Ja? Er hatte das Ziel verfehlt in seinem Maß. Und so ist es mit uns. Wir kommen nicht ran an dieses Ziel. Das ist Sünde. In den 10 Geboten und auch überhaupt im Gesetz und auch im Neuen Testament gibt es 2 Arten von Forderungen. Du sollst nicht. Wenn Gott sagt, du sollst, und wir kommen nicht nach, dann haben wir das Ziel verfehlt. Dann sind wir nicht nachgekommen. Wenn Gott sagt, du sollst nicht, ich tue aber doch, dann übertrete ich, ich gehe zu weit. Das eine Mal gehe ich nicht weit genug, das andere Mal gehe ich zu weit. Das sind die 2 Formen von Sünden. Übertretungssünden und Unterlassungssünden. Aber beide sind im Grunde Übertretung des Gesetzes. Das ist eine Form von Sünde. Von des Wortes Sünde. Ein Gebrauch des Wortes, bitte.
Die Übertretung der Sünde. Wie Sie gesagt haben, Gott sagt, komm und ich mach noch mehr, wie er sagt. Ja? Ja? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Sie haben jetzt die 2 Arten aufgegriffen.
Wenn Gott sagt, du sollst etwas tun und ich tue es nicht, ich komme dem nicht nach.
Ja.
Dann habe ich.
Das erste. Und dann das zweite war, wenn er sagt, du sollst es nicht und ich tue es doch.
Dann gehe ich zu weit, ich übertrete.
Und wie sieht das praktisch aus? Weil ich merke das sehr oft, also in meinem Alter, in der Jugend,
ja,
macht man dieses öfters wie das erste. Dieses Beispiel, Gott sagt, du sollst nicht.
Ja.
Und man tut es doch. Und dann kommt man sich auch noch richtig gut daran.
Ja, bitte.
In der Befolgung der Gesetze, das Gesetz ist ja eigentlich für uns abgetan. Aber in der Befolgung der Gesetze kommen wir Gott letztlich, das hat sich ja gezeigt, doch nicht so nah, wie Sie jetzt gesagt haben, dem Ziel der Heiligkeit, ihm nah, ganz nah. Da tritt doch für Jesus ein durch seine Erlösung. Ist es aus diesem Grund, dass wir immer wieder in diese Sünde fahren, weil wir das Gesetz einfach nicht erfüllen können? Es gilt aber auch nicht mehr nach uns, nachdem wir, auf der einen Seite haben wir die Erlösung, das Gesetz gilt nicht mehr für uns, und auf der anderen Seite noch die Forderung, durch das Gesetz Gott möglichst nahe zu kommen, wie Sie gesagt haben, seine Heiligkeit, ihn ähnlich zu erwähnen. Das ist doch ein gewisser Widerspruch, sehe ich das.
Nun, in Christus sind wir vor Gott gerechtfertigt. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wir stehen also vor Gott grundsätzlich gerecht vor ihm. Er hat für uns das Gesetz erfüllt und so stehen wir vor Gott als Gesetz erfüllt Habende. Das andere ist, dass nicht nur Christus unsere Gerechtigkeit ist, weil er das Gesetz für uns erfüllt hat, er hat auch unsere Strafe für unsere Vergehungen getragen und da sind wir rein. Und es geht noch weiter. Dadurch, dass der Heilige Geist in unser Leben gekommen ist und das Leben von Jesus, ist auch das Wesen von Jesus da und wir sind neugeboren, wie Johannes sagt, der Same, das heißt sein Leben in uns, ist vollkommen. Ja? Aber gleichzeitig haben wir noch unser altes Wesen bei uns und weil wir einheitliche Menschen sind, sagt Paulus in Galater 5, geht es einmal Richtung Fleisch, einmal Richtung Geist. Wir müssen also entscheiden, wie wir leben wollen. Ob wir nach dem Fleisch leben wollen oder nach dem Geist. Deshalb gibt es beides, kommt beides vor. Aber diese Schwierigkeiten, die da auftreten in der Spannung, im Kampf mit der Sünde, immer wieder im Glaubensleben, die sind nicht entscheidend für mein Sein in Christus. Entscheidend für mein Sein in Christus ist eben diese Rechtfertigung vor Gott. Aber von dort her ist es möglich, in der Heiligung zu leben und zu wachsen und zuzunehmen. Bitte?
Da habe ich jetzt eine Frage.
Ja.
Wenn wir unser altes Wesen beibehalten, auch wenn wir gerechtfertigt sind,
ja,
heißt es, dass wir auch heute noch als neugeborene Christen, als neugeborene Sünder sind. Heißt das, dass wir jetzt noch Sünder sind?
Ich komme gleich auf diese Frage. Das hat wieder mit der Definition von Sünde zu tun. Und vielleicht wollen wir nicht zu viel auf einmal besprechen. Wir könnten an jeder Stelle wieder verwandte Fragen besprechen. Lassen wir vielleicht zuerst gerade diese Definitionen von Sünde besprechen. Also die erste Definition ist die Übertretung des Gesetzes, die in zwei Formen vorkommt, Unterlassung und Übertretung. Aber es geht um Übertretung des Gesetzes. Das zweite jetzt, das eben angesprochen wurde, Römer 7. Römer 7, ab Vers 16 bis 23. Wenn ich das tue, das ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es trefflich ist, dass es vorzüglich ist, dass es gut ist. Das heißt, das Gesetz. Das Gesetz ist gut. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, im engeren, im genaueren Sinne gesprochen, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Genau lesen, noch einmal. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe. Dasselbe ist ein Pronomen, ein Fürwort.
Dürfen wir das mal in Deutsch lesen? ja, damit wir das wissen. Das ist, geht ab 15 los, ist das richtig?
Ja?
Das war gerade Vers 17.
Dies war jetzt Vers.
Ja, dann ist Vers 3.
Ja. Entschuldigung, ich dachte 15. Es steht bei Ihnen das Wort dasselbe.
So tue nur ich, nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das ist ein Muttertext.
So tue nicht mehr ich es. Ja. Dieses es ist ein Fürwort und steht für das eben erwähnte Sündigen oder Übertreten des Gesetzes. Ja? Er hat gesündigt. Er hat also das getan, was Johannes sagt, er hat das Gesetz übertreten, am 10. Gebot. Und er nun sagt er, diese Übertretung, dieses Verfehlen am Gesetz, hat nicht er im engeren Sinne getan, sondern die Sünde in ihm. Mit anderen Worten, die Sünde hat gesündigt. Merken Sie eine zweite Definition von Sünde. Sünde vor dem Sündigen. Johannes nennt Sündigen Sünde. Sünde ist das Sündigen, das Übertreten des Gesetzes. Hier spricht Paulus davon, dass das Sündigen durch die Sünde veranlasst wird. Es ist also schon Sünde da, bevor ich gesündigt habe. Gehen wir weiter. Denn die Sünde, die in mir wohnt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe oder es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wieder kommt diese Formulierung. Ich finde also das Gesetz vor, oder ein Gesetz vor in mir, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meiner Vernunft, meines Denkens, meines Wollens widerstreitet und mich gefangen nimmt in dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Das heißt, die Sünde nimmt Paulus gefangen und macht ihn zum Sündigen. Jetzt wollen wir nicht die ganzen Fragen hier klären, die hier aufkommen mit diesem, ja? Das ist nicht die Absicht. Nur dieses eine. Es gibt Sünde vor Sünde. Und das ist, was man manchmal Erbsünde nennt. Diese ursprüngliche Tendenz, dieses Schwergesetz, Gesetz der Schwere in uns. Jede?
Ist die Reinigung, von der wir vorher gesprochen haben, ist die nicht so tief, dass wir von dieser Sünde vollkommen befreit werden?
Nein. Nein. Die wird nie.
Augenscheinlich nicht.
Die wird nie aus uns heraus.
Ja.
Nein. Die Reinigung bezieht sich auf die Vergebung. Bitte?
Ja, ich würde das so sehen, also wenn wir uns reinigen, indem wir uns waschen, da können wir ja auch nicht sagen, so, jetzt sind wir rein, sondern wir werden ja immer wieder, müssen diesen Vorgang immer wieder wiederholen und so müssen wir immer wieder unsere Sünde unter das Blut bringen.
Weil wir
überhaupt da sind.
Weil wir als Gotteskinder immer noch dieses Gesetz der Sünde, das heißt Naturgesetz, es ist ein geistliches Naturgesetz in uns, das immer wieder, es ist ein Hang in uns und dem muss widerstrebt werden. Ja, das ist der Kampf gegen dieses Tendieren zum Hassen, zum Murren, zur Lust. Und so weiter. Alle, die ganze Skala von Sünden fängt hier an.
Bitte. Doch nur der Mensch, der alte Mensch noch, der Wiedergeborene doch nicht.
Ach, doch. Ja, doch.
Doch. Ja, ich spreche mal mit Ihrer Frau alleine. Neues ist, ja, Neues ist geworden. Alles ist neu geworden im Geistlichen vor Gott. Ich bin ganz neu geworden. Ja, aber nicht. Ich bin noch in diesem Fleisch. Und solange ich in diesem Leib bin. Ja, wir sind beides, Leib und Seele. Wir sind nicht nur Seele, sondern wir sind auch Leib. Und solange diese wiedergeborene Seele in einem nicht wiedergeborenen Leib ist, werden wir die nicht von der Tendenz zur Diesseitigkeit frei sein. Von der Tendenz. Wir können diese Tendenz eindämmen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist Kapitel 8. In Kapitel 7 stellt er nur grundsätzlich dogmatisch fest, nicht, dass er immer sündigt. Da hat Luther verkehrt gedacht. Ja. Aber er hat richtig gehabt, dass Römer 7 sich auf den Gläubigen bezieht. Das schon. Nur sagt Römer 7 nicht, dass Paulus ständig gesündigt hat. So nicht. Paulus kennt den Sieg. Aber er kennt diesen ständigen Kampf mit diesem ständig sündigen Wollen. Aber das muss nicht zur Vollführung kommen. Es darf in einem Leben zum heiligen Leben kommen. Kommen wir zur nächsten Definition. Johannes 15. Oder Gebrauch besser. Johannes 15. Vers 22, wenn ich nicht gekommen wäre und es ihnen gesagt hätte, so hätten sie keine Sünde. Wenn sie das so nehmen, wie es klingt, dann heißt es, dass es besser gewesen wäre für die Leute, dass Jesus nicht gekommen wäre, denn dann hätten sie keine Sünde gehabt. Ja?
Da gilt das nicht nur für die Pharisäer.
Nein, nicht. Aber für die Pharisäer, weil die ja Jesus ständig gerichtet haben. Ja? Sie sind seine Feinde an dieser Stelle. Alle Gegner von Jesus, hier ist nicht direkt nein, hier ist nicht nur von Pharisäern die Rede. Hätten sie, das heißt Jesu gegenüber in seiner Zeit. Ja? Sünde ist hier Schuld. Wir hätten hier, würden in unserer deutschen Sprache Schuld sagen. Dann hätten sie keine Schuld. Nun aber haben sie keinen Vorwand, merken Sie, für ihre Sünde. Sünde haben sie, aber keinen Vorwand, keine Entschuldigung. Für mich, wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke unter ihnen getan, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde, das heißt keine Schuld, an dieser Stelle. Ja? Wären sie an dieser Stelle nicht schuldig geworden am Sohn Gottes.
Vers 9, da sagt er über die Sünde, dass sie nicht an den Glauben, da geht es um den Glauben. Nicht nur, dass er
da ist, sondern dass sie nicht an ihn glauben.
Nun,
16, Vers 9.
Ja, aber das heißt nicht, dass sie dann, dass Sünde nur das Nicht-Glauben ist oder dass der Unglaube ist, sondern wenn man nicht glaubt, dann bleibt die ganze Sünde da. Ja, die Sünde bleibt, weil man nicht den Weg zur Befreiung angenommen hat. Nicht, weil Unglaube die einzige Sünde übrig geblieben ist und Jesus alles andere getragen hat. Dann hätte Paulus bei Felix nicht mehr von Sünde sprechen dürfen. Ja? Also, hier haben wir einen dritten Gebrauch von Sünde. Erstens bei Johannes, im Johannes ersten Brief, Übertretung des Gesetzes, also das eigentliche Sündigen, die Tat. Zweitens, Römer 7, die Neigung, die zur Tat führen will, also die Neigung vorher, die in uns allen wohnt. Und jetzt drittens, die Schuld nach dem Gesündigthaben, die mit dem Gesündigthaben kommt. Also das, was nach der Tat kommt, die Schuld, die da ist vor dem Gesetz. Aber wir kommen noch zu einem weiteren Gebrauch. Matthäus 18. Matthäus 18. Verse 15 bis 17. Wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, und jetzt fragen wir, was das heißt in diesem Fall, was heißt hier sündigen, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Er ging also, drohte für ihn verloren zu gehen als Bruder. Hört er aber nicht, so nimm noch einen anderen oder zwei mit dir, damit jede Sache aus der Aussage von zwei und drei Zeugen beruhe. Hört er diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch der Gemeinde, hört auch die Gemeinde nicht, so gelte er dir als Heide und Zöllner. Offensichtlich vom letzten her geht es hier nicht um jede Meinungsverschiedenheit über Böses. Gesetzt den Fall, jemand sagt Ihnen ein Wort, das Sie als verkehrt verstehen. Es ist Sünde. Ja? Und Sie tun jetzt, was Jesus sagt und weisen ihn zurecht. Aber er ist nicht der Meinung, er hat das noch nicht eingesehen, dass es Sünde ist. Es war Sünde, aber er sieht das nicht ein. Gut, dann sagen Sie, dann holen Sie noch einen. Und er kann es immer noch nicht einsehen. Dann sagen Sie, es ist die Gemeinde. Ist das Anlass, ihn als Nichtchrist zu betrachten? Sie können gleich, glaube ich, an allerhand Situationen denken, wo das die Folge sein könnte. Dann müssten wir bald alle voneinander weglaufen. Ja? Offensichtlich geht es hier nicht um jede kleine Sünde. Das heißt wiederum nicht anders, dass wir nicht einander darauf ansprechen dürfen in heiliger Weise. Aber offensichtlich geht es hier um die Sünde, wenn man sie nicht bekennt oder nicht Buße tut, dass sie einen zum Nichtchristen gelten lässt. Das heißt, um etwas, das wie ein Loslassen von Christus wäre. Dem gleich käme, bitte.
Warum geht es jetzt nachher mit dem wahrlich, wahrlich, ich sage euch weiter? Hat das Bezug auf die vorherigen gelesenen Verse jetzt?
Ja, es hat schon Bezug darauf. Es geht hier um das Festsetzen von Maßstäben. Und nach diesen Maßstäben muss gehandelt werden. Ja? Aber das ist dann wieder eine Frage für sich. Ja? Eine nicht leichte Frage, aber sie ist...
Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Wir haben in unserer Gemeinde zwei Situationen, wo zwei Personen in Sünde leben mit einem anderen Ehepartner. Und dann haben wir dieses angewandt.
Ja.
War das jetzt verkehrt?
Also nein.
Moment, der eine Mann sagt, ich sehe das nicht, dass es Sünde ist oder was.
Ja.
Und gegen den Rest will er nicht mehr, dass er mich laufend anspricht.
Ja.
Jetzt haben wir aber Gemeindezucht ausgeübt und war das jetzt verkehrt oder nicht?
Nein, nein. Nein, nein. Vielleicht sollte ich hier erklären, dass es zwei Arten von schwerwiegenden Problemen in der Gemeinde gibt, an welchen Gemeinde Zucht bzw. entstehen kann oder auch soll. Beide haben damit zu tun, dass jemand sich wie ein Nichtchrist verhält. Denn die Gemeinde ist eine Heilsgemeinde von Geretteten. Und aus der Gemeinde zu sein, heißt ein Nichtgeretteter zu sein. Wir aber sind nicht die Letzten, die entscheiden, wer gerettet ist oder nicht. Das muss Gott tun. Nur, wenn jemand mit Wort, das ist das eine, oder Tat sich als Nichtchrist verhält, dann haben wir zu handeln, weil wir reinbleiben sollen. Dann ist er wieder dran. Und die eine Form ist das Wort, das heißt, wenn er Aussagen macht, die der Lehre der Schrift an der bei den Heilswahrheiten entgegensteht. Er macht Aussagen, die das Heil in Frage stellen. Zum Beispiel Jungfrauengeburt, Auferstehung und so weiter. Wenn man diese Wahrheit oder diese Aussage vertreten würde, hätte man an der Heilswahrheit gerüttelt. Er gilt als Heretiker. Es gibt, sagt Paulus, Meinungsverschiedenheiten, wobei wir noch beide als Brüder gelten können. Ob wir Fleisch essen sollten oder nicht, wenn das Opfer und so weiter, dieses sagen. Das ist nicht heilsentscheidend. Aber wenn etwas heilsentscheidend ist, da muss man sich von ihm trennen, wenn er nicht anders denkt. Wobei wir nicht zu fragen haben, wie er darüber denkt, ja, sondern wenn wir überzeugt sind von der Heiligen Schrift, dass es unbiblisch sind, dann haben wir zu handeln. Wenn wir ihn nicht überzeugen, dann denkt er natürlich anders. Aber darauf dürfen wir nicht warten, dass er zwar anders, wir meinen manchmal, ja, im Grunde weiß er, dass es falsch ist, aber er sagt es dennoch, ja? Nein, nein, es gibt Leute, die sind wirklich überzeugt von ihrer Irrlehre, ja? Und wir müssen dennoch uns von ihnen trennen. Ähnlich gibt es Leute, die überzeugt sind, dass was sie machen an Tat nicht Sünde ist, wie Ehebruch und so weiter. Aber wir können nicht darauf warten, dass sie anders denken. Wir müssen jetzt schon handeln. Nein, von unserer Warte aus ist dies Sünde, ja? Und wir wollen uns jetzt von ihnen trennen. Wenn sie nicht heilsgemäß wandeln wollen, nach der Gerechtigkeit Jesu, nach der Heiligkeit Jesu, wie das für die Gemeinde, für Christen geziemt, Epheser 5, dann müssen wir uns trennen. Da haben sie richtig gehandelt. Dann lebt er jetzt. Er mag sagen, er ist Christ und mag es auch sein, aber er lebt jetzt wie ein Nicht-Christ. Denn Paulus sagt, das tut man nicht als Christ. Hurerei treibt man nicht als Christ, ja. Er lebt wie ein Nicht-Christ und muss jetzt als Heide betrachtet werden. Ob er ein Heide ist oder nicht, das ist was anderes, ja. Aber er muss als Heide gelten. Das heißt, wir müssen uns absondern von ihm. Also hier ist etwas Schwerwiegendes. Das wird nicht immer leicht sein, wie Sie eben angedeutet haben, das zu bestimmen. Aber es scheint mir seit einiger Zeit, das ist erst seit mir dieses aufging, denn ich hatte hier ein Problem, es ist eine Spannung. Kann das sehr schnell durchgezogen werden? Manchmal tun wir es vielleicht zu schnell, aber es geht wahrscheinlich schon um schwerwiegendere Sachen. Und dann gibt es noch das Letzte, noch eine noch schwerwiegendere Sache in Hebräer 10. Wenn jemand sündigt, so gibt es kein Opfer mehr. Ja? Die Stelle dort in Hebräer 10. Wenn jemand sündigt, dann gibt es kein Opfer mehr. Das ist das Letzte, das sich wirklich lossagen von Christus. Nicht jede Sünde, sondern
Sünde zum Tode, wie sie in 1. Johannes 3.
Das wäre eine Sünde, glaube ich, zum Tode, ja. Ja, ich glaube ja. Obwohl die Stelle etwas schwierig ist, ja.
Das muss nicht ein verbales Lossagen sein, sondern das fängt vielleicht mit dem an, was er eben gesagt hat.
Ja. Es kann verschiedene Formen annehmen. Aber für Gott, er weiß es, dass in dem Moment etwas abgeschnitten ist. Ja. Es gibt natürlich Geschwister, die sind der Meinung, das ist nicht möglich. Ja. Aber sie haben ja mich gefragt und das ist meine Meinung. Bitte.
Ja, ich sehe, dass wenn er sich jetzt löst, bewusst, wenn er aber sagt mit diesem Ehebruch, ich habe gesündigt, das ist nicht richtig. Und
ja.
lässt das und ja. kommt wieder neu zurück und reinigt sich wieder.
Ja.
Dann ist das ja wieder in Ordnung.
Naja, das ist nicht, dieser Fall ist nicht Hebräer 10. Ich glaube nicht. Nee, nee. Hebräer 10 geht wieder einen Schritt weiter. Also sich wirklich vom Heil in Christus zu trennen. Hier geht es um Gemeindezucht. Ja, halb zwölf. In einigen Ländern ist es halb zehn. Ja. Frau Buchholz.
Also, eine Frage dazu.
Also wenn Sie gehen wollen, dürfen Sie, ja, wenn Sie noch anders
zu tun haben. Das Binden und Lösen. Und in manchen Gemeinden wird es so gesehen, dass gerade dann das Binden und Lösen eintreten müsste von der Gemeinde, dass das also dieser Auftrag nur für Gemeindezucht dienlich wäre, das Binden und Lösen. Während ja beispielsweise die katholische Kirche das so übernommen hat, dass nur der Priester Binden und Lösen, das heißt Sünden vergeben kann.
Ja.
Wie kann man das sehen?
Bitte. Herr oder Frau Offenbach. Ja. Binden, ja?
Wir hatten mal in einer Bibelwoche einen Pfarrer, der hat das praktisch gesagt, die Entrückung gibt es nicht. Die Entrückung wäre in jedem Fall, wenn der Tod eintritt. Und da haben wir uns dagegen verwahrt, haben gesagt, es geht so und so, aber er hat es mit seinen Worten widerlegt. Ist das jetzt wieder eine... Wie haben Sie vorhin gesagt, was...
Eine Irrlehre?
Ja, oder...
Eine
Hals...
Heilsentscheidung.
Ja.
Zunächst nicht. Denn in 1. Korinther 15 haben wir etwas Ähnliches. In Korinth wird die Auffassung vertreten, dass Gläubige, die gestorben sind, nicht auferstehen. Und Paulus übt nicht gleich Trennung, sondern er informiert sie und argumentiert zunächst. Wenn dann keine Buße erfolgt wäre, dann glaube ich, hätte er an der Stelle zur Trennung aufgerufen. Jetzt weiß ich nicht genau, was dieser Pfarrer anstelle davon oder wie er 1. Thessalonicher 4 auslegen würde, ob er nun wirklich an der Aussage der Schrift selbst zweifelt oder ob es nur eine andere Auslegung war.
Ja, er meinte, es wäre nicht so zu verstehen, wenn der Mensch stirbt. Dann ist er praktisch entrückt, dann ist er ja nicht mehr hier auf der Erde. Und die Entrückung, wie wir sie jetzt aus der Bibel verstehen, das gibt es nicht.
Und wie hat er dann 1. Thessalonicher 4 verstanden?
Ja, so, dass wenn der Mensch stirbt, dass er dann entrückt wird, dass er ja dann nicht mehr hier ist.
Und er hat nicht gesehen, dass ein Unterschied da ist zwischen solchen, die gestorben sind, und solchen, die noch leben?
Ja, das glaube ich, das hat er wahrscheinlich so nicht gesehen. Also der Pfarrer selbst, wir können jetzt nicht mehr fahren, ist ja nicht gestorben. Er hat
weiß
aber, es entrückt. Ja, das haben wir auch gesagt, jetzt weiß es.
Ja, das ist...
Es war also sonst ein ganz jüdischer, älterer Herr.
Ja, aber ich muss dazu sagen, dass ich darf nicht urteilen und nicht richten, aber nach meinem Verständnis dieser Pfarrer schwer in der Welt gestanden hat, Vorsitzender des Fußballvereins war in seiner Stadt, wo er war, Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins war, alles hat, ich war recht zweifelhaft in dieser...
Hat er an der Wiederkunft Jesu Christi also gezweifelt? Jesus kommt nicht wieder, hat er gesagt.
Ich war gar nicht dort, ich kann nicht beurteilen.
Das wäre heilsentscheidend. Dann müsste man ihn als Nichtchristen betrachten. Ja, das ist teils entscheidend. Nun wollen wir noch zum Schluss beten und abschließen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir sehen, dass es Aussagen gibt, die für uns schwierig sind. Und das ist immer so gewesen, dass du Dinge gesagt hast, die für die Hörer nicht leicht zu verstehen waren. Aber wir danken dir, Herr, dass wir so viel Vertrauen zu dir haben, dass du es schon richtig gesagt haben hast, obwohl wir es nicht so verstehen. Aber hilf uns, Herr, im Erkennen solcher Aussagen zu wachsen und das nicht fahren zu lassen, das wir wohl erkannt haben. Bitte, Herr, lass du Mittelpunkt unseres Denkens und Lebens bleiben. Bewahre jetzt, was du uns geschenkt hast, und lass alles sprechen, nicht zurückführen, sondern weiterführen. Amen.